Mitchell wollte, dass ich mit ihm jetzt über den Ausschuss, das vergangene Woche am Montag, den 16. und Freitag, den 20. Februar im Stuttgart-Ausschuss zu NSU-Verfahren, dann Stuttgarter Landtag, stattgefunden hat. Ich glaube, am Dienstag, den 17., hast du den ersten Teil von Montag schon erzählt, nicht wahr?
Das ist richtig, ja. Also ich habe da über den Montag, über die Einvernahme des SWR-Journalisten und weiterer Journalisten, das Ganze steht ja in dieser Stand der letzten Woche ja unter der Überschrift Journalisten, Politiker fragen, Journalisten antworten. Mhm. Es waren also praktisch die Rechercheergebnisse von Journalisten, die dort im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg abgefragt wurden. Gleichzeitig fanden ja auch noch Sitzungen mit mehr größeren Klarwirkungen in Hessen statt. Da geht es ja unter anderem um die Rolle des, des hessischen Ministerpräsidenten Bouffier als damaliger Innenminister und seiner Aussageverweigerung des Verfassungsschützers Temme, der ja in dem letzten Mord der Szeszka-Serie bei diesem Mord dabei gesessen war, wohingegen hier in Baden-Württemberg es um die Rolle des Ku Klux Klans, um die Rolle des Aufbaus und der Ausbildung dieser Zelle, dieses Kern im NSU-Netzwerk ging.
Das war am Dienstag, Montag, ne? Und das war am Freitag.
Hessen war am Donnerstag jetzt. Also ich wollte jetzt nur noch einen kleinen Schlenker in diese hessische, weil Hessen ist durchaus auch spannend. Ja. Das ist im Prinzip der letzte Mord der Szeszka-Serie, der neunte Mord da drinne und
Frankfurt oder?
Das war in Kassel. Und hier geht es ja, ist ja ein Mord nur gewesen, obwohl ausgespäht worden ist ja auch anderes, wie zu belegen ist an Fotos, die in der Zwickauer Chemnitzer, ich weiß gar nicht, Frühlingsstraße, die Schäpe in Brand gesetzt hat, ja gefunden worden sind. Da geht es um die Frage Michel Kiesewetter, der Polizisten, die dann der letzte Tötungsfall gewesen ist.
Das war ja schon in Baden-Württemberg.
Das in Baden-Württemberg gewesen ist, aber das nicht zur Szeszka-Serie, wie gesagt, dazugehört, sondern zu der Radom Tukalev. Karl, ich weiß nicht, wie diese Waffen genau heißen, Serie gehört.
Und jetzt über Freitag in Stuttgart.
Da, ja,
was
war,
gab's da?
Ja, also wie gesagt, am Montag hatten wir schon mal Journalisten aus verschiedenen Aspekten. Auch jetzt waren es Journalisten, Autoren und Wissenschaftler. Und zwar war das Andrea Röpke, die relativ lange schon über die Frage der Nazi-Szene, der neuen Nazi-Szene, insbesondere im Norden, recherchiert, zusammen mit Andrea Speit. Danach kam dann noch als zweiter dann Hajo Funke, der sehr intensiv begleitet hat und in Bezug auf Baden-Württemberg auch sehr lange Gespräche mit einem der zu Tode gekommenen und demnächst auch im Untersuchungsausschuss anstehenden aus der Nazi-Szene stammenden Informanten geführt hat, mit Eltern von denen. Dann der mehr um die Aufklärung bemühte Thomas Moser, der zunächst im Kontext jetzt keine Publikationsform mehr hat, insbesondere zu den abweichenden Fahndungsergebnissen über die Tötung von Michel Kiesewetter und die versuchte Tötung von Martin Arnold, also dieser beiden Polizisten in 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn recherchiert hat und dort zu abweichenden Ergebnissen gekommen ist in Bezug auf die Haltbarkeit der These, die jetzt angeklagt wird in München, dass die beiden ganz alleine das gewesen sein sollen. Also sehr, da gibt es klare Indizien, dass es durchaus andere involviert sein können. Dann die Frage, die nach der Mittagspause war, war dann auch mal ganz interessant. Der Krimi-Autor, der bekannte Krimi-Autor Schorlau, der hat sich insbesondere um die Frage des aufgefundenen Wohnwagens, wo sich Böhnhardt und Mundlos dann
sich umgebracht haben.
Ja, wo sie praktisch sich selbst getötet haben. Und insbesondere über die skandalösen Praktiken hat er sich da schlau gemacht, des Polizeiführers Menzel, Michael Menzel in Thüringen, in Gera.
Gleich die Frage, nicht, dass du erwartest jetzt, sondern das ist doch alles in Stuttgart. Was hat der Stuttgarter damit mit was in Thüringen da?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil, ja gut, ich meine, man kann das ja nicht voneinander trennen. Vor allen Dingen, man muss ja...
Aber die Beamten haben ja keine Ahnung davon. Oder
ja, das ist richtig. Aber trotz alledem ist natürlich durchaus zu... drehte sich ja die Waffe von Michel Kiesewetter, also die Dienstwaffe, soll in diesem Wohnwagen ja aufgefunden worden sein. Und es ist natürlich schon ein bemerkenswerter Vorgang, wenn der Einsatzleiter bzw. der Polizeidirektor Menzel an den Ort kommt, wo die Feuerwehr löscht, als erstes beschlagnahmt die Videokamera, wo der Einsatz gefilmt wird, dann, nachdem es gelöscht ist, als einziger in den Wagen hineingeht, zurückkommt mit der Waffe von Michel Kiesewetter, weil er vermutet, das sei eine Dienstwaffe, schon sehr schnell geht das auch rund in alle Dienststellen herum. Die Dienstwaffe ist aufgefunden worden. Dann den Befehl gibt, dass der Tatort auf den Haken genommen wird und praktisch der Tatort zerstört wird. So die Behauptung von Schorler dazu, weil im Prinzip das einfach auf den Haken genommen worden ist und das ist alles durcheinander geflogen. Und da dreht es sich dann unter anderem auch um diese Selbsttötungswaffe, die dann möglicherweise auch...
und dann ist die Waffe nie mehr aufgetaucht.
Oder? Die Waffe ist aufgetaucht, das Video ist nie mehr aufgetaucht, das vorher die Löschung dokumentiert hat. Mhm. Und möglicherweise Bilder gibt, wie der Tatort real ausgesehen hat. Aha. Und da gibt es ja die größten Spekulationen, um dass da noch eine dritte Person gewesen sein soll und sowas halt alles. Und das sind so die Sachen. Last not least war dann noch ein Sternjournalist, weil es um einen anderen Komplex geht. Auch wiederum der Komplex Kiesewetter-Tötung, der auch nochmal interessant gewesen ist. Ja, soll ich jetzt zu einzelnen Komplexen? Wir haben ja schon einen Komplex ein bisschen aufgerollt. Das war also der Komplex Schorlau und seine Nachkonstruktion.
Jetzt zu Einzelheiten.
Zu Einzelheiten. Ja. Also nochmal ganz interessant fand ich jetzt die Rechercheergebnisse nochmal von Andrea Röpke, die hauptsächlich, wie gesagt, in der norddeutschen Szene recherchiert hat, aber im Prinzip die Entwicklung der Gruppe auch dokumentiert hat. Und das sind eigentlich die interessanten Verbindungen, weil es gibt sehr interessante Verbindungen hin nach Baden-Württemberg. Man muss dazu über die Rolle von Edda Schmidt, die im Übrigen vom Ring Nationaler Frauen ist und eine Reihe von Leuten, die insbesondere in Ludwigsburg gewesen sind. Es hat sehr enge in dieser Blood and Honor-Szene Kontakte gegeben. Blood and Honor-Szene ist die Musikerszene, die im Prinzip, wenn man genau hinguckt, immer wieder die nächste Schale im Netzwerk dieser Kerngruppe ganz einfach ist, die Unterkünfte besorgt hat, dann als die untergetaucht sind und so weiter. Und von daher ist also praktisch die Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangener und die Rolle von Edda Schmidt, aber auch von anderen, die hier in Baden-Württemberg jetzt als Anwälte tätig sind, wie zum Beispiel Nicole Schneiders Ex-Schäfers, die auch aus der Ecke gekommen ist und jetzt als Verteidigerin von Rolf Wohlleben, dessen Stellvertreterin als NPD-Vorsitzende in Erfurt aus der Zeit sind, wo das Trio abgetaucht ist. Mhm. Wiederum, also diese Verbindungen sind mit Händen eigentlich zu greifen und sind bis heutzutage nicht aufgeklärt in der Entwicklung dieses Trios im Netzwerk des Blood and Honors, im Netzwerk von Thüringer Heimatschutz, im Netzwerk von auch den Hammerskins. Und es gab eine relativ rege Beziehung zwischen den freien Kameradschaften, der Blood and Honor Szene, die Konzertbesuche, die ja eine Funktion haben, auch zur Geldbeschaffung, hin in diese Musikszene. Und nicht umsonst tauchen zum Beispiel die Gruppe Neue Werte als Soundtrack des Bekennervideos, das von Chape und anderen verschickt worden ist, in Bezug auf diese ganze Mordserien auch wieder auf. Neue Werte, nebenher bemerkt, auch dort Stefan Hammer und Andreas Graupner, die alle auch noch besucht worden sind, als das Trio schon längst, selbst der Innenminister Gall geht davon aus, dass 9 Besuche noch stattgefunden haben im Großraum Ludwigsburg in der Zeit, als sie schon untergetaucht gewesen sind. Es gibt Fotos von Bönhard und Mundlos in Stuttgart am Nordbahnhof. Nicht zufälligerweise ist dort ein weiterer Imbusbude in Stuttgart auf dem Bild gemacht. Das ist aus dem Jahre 2003, also als 4 Morde schon passiert gewesen sind. Es gibt Fotos aus Ludwigsburg, wo Teil dieser Nazi-Szene aus Ludwigsburg, Heilbronn, Stuttgart, diesem Großraum, alles vorhanden sind. Und es gibt, und das ist das Interessante, das sagt aber jetzt nicht Röpke, wie gesagt, also praktisch die Möglichkeiten der verschiedenen Formen, das, und das ist jetzt eigentlich das Interessante dabei, dass all diese Personen umstellt gewesen sind mit V-Leuten, sowohl des Bundesinlandsgeheimdienstes, als auch des Landesgeheimdienstes, als auch des Thüringer Geheimdienstes. Und eigentlich ist das Interessante, wenn es jetzt um einen Untersuchungsausschuss geht, dass geguckt wird, was ist in diesen V-Treffberichten eigentlich drinne? Was ist dort berichtet worden? Und dazu hat ein Funke nochmal mehrfach was gesagt. Es dreht sich insbesondere um das, was der Ausschuss jetzt auch als Beweisbeschluss gefasst hat. Das ist schon sehr früh gekommen, ein Fall, das ist der V-Mann Erbse und der Verfassungsschützer Günther S., der berichtet hat, war auch schon Thema im Bundesuntersuchungsausschuss, wo gesagt worden ist, ja, die haben schon in der Zeit 2005, 2006 berichtet darüber, es gibt den NSU, es gibt da drinnen ist der Mundlos, ist der Bönhard, all das ist schon berichtet worden, relativ früh. Und da kommt wieder dieser Strang zurück zu den anderen V-Leuten, die in diesem Ku Klux Klan, wo ja auch Polizisten eingebunden sind, also dieser Zug von Michael, Kiesewetter, mehrheitlich die Polizisten bis hin zu den diensthabenden Vorgesetzten vor Ort. 15 Leute sind im Übrigen in Heilbronn gewesen zu dem Zeitpunkt aus diesem Polizeizug, als Michael Kiesewetter dort ermordet worden sind. Nicht ob im dienstlichen Auftrag oder privat, steht vollkommen offen, vollkommen unaufgeklärt. Also all diese V-Leute gibt es in diesem Umfeld. All diese V-Leute gibt, muss es in den Akten des des Landesamtes teilweise geben, teilweise auch des Bundesamtes. Und dies wäre eigentlich getrennt aufzuarbeiten. Und es ist eben halt kein Zufall, und es ist schon zumindest merkwürdig, oder es ist eine Reihung von Zufällen, dass zwei dieser V-Leute, eine Top-Quelle wie zum Beispiel Thomas Richter, der dann in das Zeugenschutzprogramm gekommen ist, in Paderborn im letzten Jahr verstarb und im letzten Jahr verstarb, mit Florian Heilig, jemand, der auch schon vor der Selbstaufdeckung an die Behörden herangetreten ist und gesagt hat, ich weiß da was, dass die dort und so weiter tätig sind, und dieses alles gehört aufgeklärt. Das wird jetzt also praktisch im März in den nächsten Sitzungen des Ausschusses auf der Tagesordnung stehen. Zwei bis dreimal wird es um Florian Heilig gehen, der dann tot aufgefunden worden ist auf dem Cannstatter Wasen im letzten Sommer. Und angeblich hat er sich selbst verbrannt, und dann wird es gehen um den V-Mann oder V-Mann-Führer Günther S. und Erbse als die eine dieser V-Leute. Und ob andere dann noch geladen werden, das wird man dann sehen, ob der Ausschuss Aufklärungswille wirklich beweist oder nicht beweist. So, das waren also praktisch zwei Komplexe, die jetzt neu eingeführt worden sind aus den Recherchen und was dort aufzuklären ist. Interessant war zu guter Letzt auch nochmal, da kam ein Sternjournalist und dachte, ach, was soll das wieder, jetzt kommt wieder diese ausgebreitete These. Fakt ist aber, der hat sehr plausibel dargelegt, dass das, was sie dort recherchiert haben, was überhaupt nichts damit zu tun haben muss mit der Tötung von Michael Kiesewetter. Aber Fakt ist, dass es im April im Umfeld dieser Tötung eine Operation gegen organisierte Kriminalität gegeben hat, wo angeblich 700 Spezialbeamte des FBIs und von Spezialeinsatzgruppen
FBI, so aus den USA?
Aus den USA, ja. Und Special Forces Einsatz im Einsatz in Baden-Württemberg im Bundesgebiet gegen osteuropäische OK-Kontakte gewesen sein sollen, die teilweise in der gleich gegenüberliegenden Böblinger Kaserne zusammen auch mit dem